FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, Länderspielpause, keine Aktualität. Heute wollen wir über ein ganz spezielles Thema reden, nämlich das wirklich eins der wichtigsten Themen, die es rund um den ersten FC Köln immer gibt, in den letzten Jahren sowieso immer im Gespräch, die Jugendarbeit des ersten FC Köln. Und mit wem kann man da wirklich besser drüber diskutieren, als mit dem Meistertrainer des ersten FC Köln. Frisch deutscher Meister geworden, ja, ist knapp 5 Monate her. Nur auf unseren Augen ist das frisch. Stefan Rutenbeck, herzlich willkommen bei uns.
Hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wenn man wer Meister wird, ne, der hätte eigentlich schon viel früher kommen müssen. Wir sind froh, dass es jetzt geklappt hat und freuen uns riesig. Und deswegen begrüße ich auch den Mann, der sich umso mehr freut, dass das auch geklappt hat. Phänomenal, nämlich unseren Chefanalysten, nenne ich ihn mittlerweile. Julian Witzel von der WAZ. Julian, herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir hier bei den FC-Thekenphilosophen sind.
Ja, bei den FC-Thekenphilosophen.
Und der Ralf Friede ist auch wieder mit am Start.
Ja, ich hatte 2 Jahre lang einen Thekenphilosophen, dann haben wir da irgendwann das FC drangehangen, so nach dem Motto, damit man es besser erkennen kann. Manchmal, sorry, ne, da vergesse ich schon mal nochmal.
Oh, passt schon.
Ja, fangen wir doch einfach an. Du hast einen neuen Präsidenten bekommen, einen neuen Vorstand. Ich denke mal, Gespräche mit Ulf Sobeck hat es schon gegeben.
Nee, wir haben noch nicht, kurz ins Hallo, er war Trainingsschauen gewesen. Mhm. Aber das wird dann auch jetzt passieren irgendwann.
Ne?
Und ich glaube, aber die haben jetzt erstmal gerade so viel zu tun.
Ja.
Müssen selber, glaube ich, erstmal nochmal Recherche betreiben und müssen schauen, ne, dass die Dinge, die angekündigt wurden, sind auch erstmal umgesetzt werden. Mhm. Deswegen, aber ich freue mich drauf, ne, dass man dann auch Gespräche führen kann. Man kennt sich und ja, da freue ich mich drauf.
Kann ich mir vorstellen, so ein Austausch mit so einem verdienten Mann, der auch schon einiges erlebt hat, gerade im Jugendfußball, das wird bestimmt interessant. Vielleicht zur Erklärung für die Zuschauer und Zuschauerinnen und Hörer und Hörerinnen. Es ist so, dass wir das ein bisschen früher aufzeichnen. Wir haben das jetzt ein bisschen früher aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, wenn es gesendet wird, habt ihr schon längst gesprochen. Also von daher das zur Erklärung. Ja, Julian, Mensch, wir waren ja dann vor ein paar Monaten, als das passiert war, das war ja alles zeitgleich auch mit dem Aufstieg und so weiter.
Ich weiß es noch ganz genau, ich habe es auf dem Handy geguckt.
Diese Meisterschaft, ne, also der absolute Hammer und später noch das Highlight. Was würdest du ihn als erstes fragen, gerade jetzt, weil er nun mal eine Meisterschaft nach Köln geholt hat? Klappt ja nicht allzu oft.
Ja, wie fühlt es sich an, Meister zu sein? Ist zwar sehr platt, aber irgendwie in Köln wurde das ja lange nicht mehr gefragt, sagen wir es mal so, ne?
Also ich fand das Ganze drumherum war halt eine Sensation, ne? Also erstmal, wie wir dann auch geehrt worden sind, damals von der Oberbürgermeisterin, ja. Aber auch intern im Verein haben wir eine unheimlich hohe Wertschätzung bekommen und das war toll. Also für mich war krass, ne? Guck mal, ich heute noch Gänsehaut. Die Ehrung, als die Südkurve aufgestanden ist.
Also im Moment, wo ihr ins Stadion
kommt. Im Stadion mit der Schale, das war krass.
Ja, das kam also auch rüber.
Oh, das war, also wir haben noch wir haben den Jungs nochmal gesagt, wir halten den Mund, wir supporten die Profis, weil damit die aufsteigen und ne, wir sind hier auch nur Gast heute bei dem Spiel und ganz ruhig bleiben. Dann kam mir dann da auf die Terrasse, auf einmal steht die Südkurve da, der deutsche Meister ist da, wurde angestimmt dann auch ein kleines Liedchen und das war eine Sensation. Und dann haben wir uns wirklich da 10 Minuten, Viertelstunde gefeiert, obwohl das Spiel der Profis da lief. Und das war ganz besonders.
Ja, das war ja schon durch.
Ja, das
2-0, glaube ich, dann schon.
2-0, ja, genau.
Und aber trotzdem, ich habe das
wieder verschieben.
Ich habe das noch vor Augen, habe das später dann auch nochmal im TV, nochmal im Real Life gesehen. Ne? Und das war natürlich der absolute Hammer, wie das Stadion da ausgetickert ist und euch gefeiert hat. Ne? Im Prinzip natürlich auch den FC selbst, ne? Als Verein. Ne? Das war einfach ein Riesenerlebnis. Ich meine, das spielt natürlich auch ein klein bisschen eine Rolle, dass ihr ausgerechnet auch noch in Leverkusen gewonnen habt. Ne? Das war in dem so Fall kein Nachteil. Ne?
Aber wir wussten, dass wir da gewinnen werden. Ne? Also es war so, dass du in der Meisterschaft halt und im Mittelrhein-Pokal da verloren hattest. Mhm. Und die Spiele wurden immer enger. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich glaube im Viertelfinale, bisschen Karma auch so, von wegen, ich kann mir gut vorstellen, dass man im Finale, wenn man ins Finale kommt, dann auf Leverkusen kommt, dann in Leverkusen war ja auch schon klar dann, also dass dann in dem, in der Gruppe oder so wie der Strang war, dass wir dann auf Leverkusen kommen, dass wir dann ein Auswärtsspiel haben. Da haben wir dann für uns, haben wir dann gesagt, also wenn wir da, da spielen, das wird unser Spiel. Und du, da waren alle heiß und das war, das hast du auch gespielt, wie wir da dahin gefahren sind. Du hast einfach gemerkt, dieser Fokus, der da war in der Mannschaft, das war klar, heute wirst du gewinnen.
Und die Entwicklung der K.O.-Spiele, sage ich mir jetzt mal so, die waren ja auch so, dass man eigentlich sich nicht bange sein musste, selbst wenn man in den Rückstand gerät, oder?
Also die Truppe hat dann irgendwann mal so ein Gen entwickelt, über Mentalität zu kommen. Ich glaube, wir waren nicht die beste Mannschaft in der Finalrunde, aber das, was wir waren als Team, wie wir da funktioniert haben und gerade auch bei Rückständen, wie wir dann wiedergekommen sind, das war krass. Ja. Und gerade, ich fand das Spiel gegen VfB Stuttgart, ne, das Achtelfinale, wir liegen 3-0 zurück in einer Viertelstunde und mein Co-Trainer, der Ahmed, hat dann gesagt gehabt zu mir, Ruth, was machen wir? Und ich sage, jetzt müssen wir anfangen zu arbeiten, weil sonst gehen wir hier unter. Mhm. Und dann irgendwann habe ich mal geguckt gehabt, in der Verlängerung, die komplette Bank stand bei uns. Ne? Also die kompletten, auch die ganzen ein- und ausgewechselten Spieler und die, die noch reinkommen sollten, die standen alle da. Und dann hatte ich auf die Stuttgarter Bank geschaut, die waren alle geschockt. Ne? Also da war, Trainer war noch am Arbeiten gewesen, aber es war ruhig da.
Und weil Momentum kippte quasi. Ja,
hundertprozentig. Ne? Und dann auch für in der Verlängerung hast du auch gespürt.
3-3 war ja auch, ja, glaube ich, 94 oder was? Ja,
ne? Wir waren dann einfach näher dran am Sieg. Ne? Wir haben das dann komplett gekippt auf unsere Seite. Und ich finde auch zum Ende hin dann auch verdient gewonnen. Also wenn du dann auf die 120 Minuten schaust, finde ich dann schon auch, haben wir den Sieg auch dann verdient eingefahren. Aber natürlich, ne, wenn der VfB hatte nach dem 3-1, glaube ich, zweite Halbzeit noch eine Riesenchance zum 4-1, dann wäre es, glaube ich, gewesen. Der hat uns der Torhüter dann im Spiel. Und da muss man sagen, bei hinten raus waren wir einfach gut. Und dann haben wir das Ding auch verdient dann gezogen.
Das war ja so eins, sorry, noch kurz. Ja. Das war, damit fing es ja quasi an, weil im Vorfeld zumindest war überall zu lesen, Meisterschaftsfavorit wurde Stuttgart auf jeden Fall auch immer mitgenannt. Top 3, Top 4, ne?
Ja.
Was ist dann, was hat man so für ein Gefühl, wenn man dann da hinfährt?
Also es war, aber es war erst einmal, und das, da muss man auch ehrlich sein, finde ich. Also wir hatten, wir waren, glaube ich, mit Schalke, mit die ersten Mannschaften, die sich qualifiziert hatten fürs Achtelfinale. Und wir hatten noch 3 Spiele zu spielen und dann haben wir auch schon ein paar Jungs in die U21 geschickt und so und haben gesagt, okay, dann geben wir auch den Jungs eine Möglichkeit, nochmal zu spielen in den letzten 3 Spielen, aber wir waren schon durch.
Ja. Ne?
Und wir haben auch für uns dann uns den die Runde angeschaut und haben gesagt, okay, wenn du Erster oder Zweiter wirst, ne, das kann schon der nicht so gute Weg sein.
Okay, okay.
Ne, also ohne, dass wir jetzt sagen, ne, dass wir, ne, aber wir sind da nicht voll auf die Siege gegangen. Also das wäre dann, für mich wäre noch einfach zu sagen, okay, dann spielt der Faisal Hatschaui dann bei der U21 mit, hat dann nochmal am nächsten Tag bei uns in der U19 ein paar Minuten bekommen. Und das war einfach zu sagen, weil wir waren durch und so, ne, also wir mussten nicht unbedingt die Spiele gewinnen, haben noch ein bisschen ein paar Dinge probiert, hatten dann das Bremen-Spiel schon noch da nochmal gehabt, wo wir dann 1-0 verloren haben, wo wir auch taktisch noch was versucht haben. Also wir sind nicht komplett auf Sieg gegangen. Ne? Deswegen muss man das auch noch ein bisschen anders bewerten. Und da haben wir aber schon festgestellt, auch mit dem Sieg gegen Bayern München dann, da ist was drin. Also da haben wir schon für uns gesagt, okay, boah, wenn wir dann auf eine der Top-Mannschaften kommen, vielleicht Stuttgart oder ne, dann die kriegen schon auch Probleme mit uns. Also das haben wir dann schon auch gewusst.
Also das Selbstvertrauen hat man sich einfach schon
Das war vorher schon da.
Ja, okay.
Aber ich sag mit Stuttgart natürlich trotzdem, wir haben uns den VfB angeschaut gehabt und das war schon, ist schon eine gute Mannschaft gewesen und womöglich war das eine der Top 3 Mannschaften in Deutschland. Das war uns auch völlig bewusst, aber diese Außenseiterrolle hat uns gut getan. Da haben wir Bock drauf gehabt, dann so ein Spiel dann so zu spielen, dass wir eher Jäger sind als Favorit.
Ja.
Und so haben wir uns auch die ganze Zeit dann auch heiß gemacht. Ne? Wir wollen wehtun. Und dann sollen die großen Mannschaften mal kommen und die müssen uns erstmal schlagen.
Also diese Mentalität hast du ja immer wieder angesprochen auch, ne? Dass du hast ja eben auch gesagt, wir haben die quasi auch zu Mentalitätsmonstern entwickelt. Das war nicht von Anfang an da, ne? Das hat sich, also du hast auch ganz klar gesagt, die Mannschaft hatte sogar ein Problem. mit der Mentalität, ne? Ja. Weil ihr habt viele Spiele, glaube ich, knapp verloren im Vorfeld. Und aber vielleicht kannst du es noch mal erzählen, wie das gelungen ist.
Ja, wir haben natürlich auch provoziert, die Jungs, ne? Wir haben dann in der Hinrunde gespürt, dass wir die wichtigen Spiele nicht gezogen haben. Ne? Mhm. Also wir hatten die direkten Duelle mit Kaiserslautern, die ja auch dann um den Einzug der A-Liga mit uns gekämpft hat, die haben wir geschlagen, aber wir haben Leverkusen, Gladbach haben wir nicht gezogen, ne? Haben wir verloren, die Spiele. Und das waren Kleinigkeiten meiner Meinung nach, ne? Um da auch mehr rauszuholen. Wir haben es nicht geschafft und wir haben es auch im Training gespürt, ne? Wenn wir Turniere gespielt haben und du hast so Mannschaften gehabt im Training, die haben 4-0 verloren, dann haben wir auf das nächste Spiel 4-0 verloren. Und darauf das Spiel haben sie 4-0 verloren. Also haben wir schon so gespürt, so, also irgendwie geht das nicht in die richtige Richtung, ne? Und wir müssen da was tun. Dann haben wir wirklich ausgerufen, jedes Training in Turnierform gespielt. Wir haben sie bestraft dann, ne, wenn sie das Turnier verloren haben. Wir haben sie belohnt, wenn sie das Turnier gewonnen haben. Jede Spielform, die wir gewählt haben, da ging es um irgendwas, ne? Um dann auch diese Mentalität, diese Gier auch dann entsprechend zu entwickeln. Aber auch das, ne, muss nicht reichen, um Spieler in dem Bereich zu entwickeln. Auch dafür brauchst du natürlich Jungs, die es auch wollen, ne, die es auch annehmen, die es adaptieren. Und das haben die dann auch gemacht. Die haben dann irgendwann mal, war dann fast jedes Training ging um Leben und Tod. Und ja. Auf dem Niveau haben wir dann irgendwann agiert, gerade dann auch in der Rückrunde. Und so das Rollenverständnis. Also wisst ihr, also es war klar, dass ein Justin van der Hills ein Spielentscheider ist, dass ein Youssef Niang ein Spielentscheider ist, auch der junge Vincenten, der mit Spiele entschieden hat, gerade auch gegen VfB Stuttgart, das waren unsere Spielentscheider und die anderen mussten zuliefern. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, dich selber ein bisschen zurückzunehmen, ne, und so den anderen dann in die Situation zu bringen, der das Spiel entscheiden kann, aber das zu verstehen auch, ne, dass ich als Innenverteidiger halt auch alles wegzuverteidigen habe und auf die Standards aufpassen muss, aber die Jungs da vorne, die machen das schon irgendwie und die muss ich aber auch in Szene setzen und so dieses Rollenverständnis war noch ein wichtiges Thema, ne, zu dann der Mentalitätsgeschichte, also zu verstehen, wer entscheidet uns die Spiele und was ist meine Aufgabe.
Ist das für dich auch so das, was dich als Jugendtrainer mit am meisten auszeichnet, dass du die Spieler wirklich noch richtig entwickeln kannst, im Gegensatz zum Seniorenbereich? Ich meine, da musst du ja, wenn du jetzt zurückblickst, musst du ja manchmal denken, wenn du damals in Aalen oder auch geführt oder beim FC gestanden hast, ach du Schande, wie sind die denn hier hingekommen? Im Sinne von nicht richtige Einstellungen, weißt du, was ich meine, so, ne?
Ja. Also schlussendlich ist das ja der Grund, warum ich das ja auch mache, ne? Ja. Im Jugendbereich. Ne? Es gibt ja immer wieder auch mal Anfragen, auch aus dem Herrenbereich.
Kommen wir gleich nochmal zu.
Aus dem Ausland, ja, und so, ne? Und ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich mit meinem Staff hier noch ganz viel mitgeben kann. Also da geht's nicht nur um fußballerische Inhalte, sondern auch um Werte. Da geht's darum, dass ich das Gefühl habe, dass wenn sie im Profibereich sind, die haben was vom Rutenbeck mitgenommen oder von dem Team Rutenbeck mitgenommen. Mhm. Und das macht mich dann stolz. Da gibt mir dann, ja, das habt ihr auch mitgekriegt, und dann kriege ich ein Trikot von Damien Downs oder von Justin Deal. Und dann ist man schon auch besonders stolz. Ne? Mhm. Und dann hat man das Gefühl, da war da eine emotionale Ebene. Und das ist dann doch ein bisschen mehr wert, als dann vielleicht mit dem VfR Aalen 2-1 zu gewinnen beim SV Sandhausen. Mhm.
Nichts gegen beide Vereine natürlich.
Nein, das ist ja auch nicht, aber das ist ja auch besonders
gewesen. Ja, ne?
Aber
klar, wissen wir, was du meinst.
Aber so für meine Arbeit war dann einfach noch mal, oder ich habe dann für mich erkannt, dass das für mich trotzdem mal ein bisschen wertvoller ist. Also für mich, ne,
das bleibt
also
komplett, bei dir auch selber mehr hängen,
ja, dadurch. Hundertprozentig. Mhm. Ne? Und auch mir das ein bisschen was mitgegeben hat. Und deswegen mache ich die Arbeit, die ich mache, auch sehr, sehr gerne.
Also das hört man auch, ne? Also das kommt deutlich rüber. Wir haben ja eben auch schon ein bisschen da an der Theke, Thekenphilosophen, FC-Thekenphilosophen, da gestanden und auch da schon ein bisschen diskutiert. Und da merkt man auch, dass du für diese Aufgabe nach wie vor brennst. Ich meine, du machst das 8 Jahre, ne? Also das ist auch nicht, und man muss sich ja immer wieder neu motivieren. Man hat ja neue Mannschaften. Oder du wirst durch die Arbeit motiviert oder was auch immer. Du hast jetzt wieder neu, wie viele Spiele habt ihr ausgetauscht? 17? Oder? Also das ist ja Wahnsinn. Und dann immer wieder neu praktisch entwickeln. Ich habe dann auch gelesen, dass ihr am Anfang meistens die Spiele verliert und mit der Zeit dann sozusagen in der Rückrunde wird man immer besser, ne? So, und oder in dem Fall halt in der weiteren Entwicklung sozusagen der Saison. Ja, wie würdest du für dich jetzt deinen Werdegang, seitdem du Profitrainer warst, das wollen wir ja nicht vergessen, wie hat sich das seitdem entwickelt? Weil das war ja auch eine Sache, Profitrainer vom 1. FC Köln zu sein, ist ja nicht irgendwas. Ne? Also das, und dann wieder zurück ins Glied in Anführungsstrichen. Und das dann trotzdem, seitdem habe ich das Gefühl, es klappt noch besser mit dir.
Ja, ist auch so. Also ich kann dir sagen, ich habe ja vorher VfR Aalen, zweite Liga gemacht und Greuther Fürth auch. Und es gibt auf YouTube auch hinterlegt, regionaler Fernsehen mit einem auf ein Bier mit Stefan Rutenbeck. Mhm. Regionaler Fernsehprogramm Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, ne? Hm, stimmt das, ja. Und auf jeden Fall, was da halt dann krass war, ich sag dann irgendwann zum Ende, ich kann mir gut vorstellen, ihr glaubt alle, dass meine große Idee ist, irgendwann mal in der ersten Liga-Trainer zu sein, aber meine Idee ist eigentlich, vielleicht meine U19 zu übernehmen von einem ganz großen Club. Das habe ich da gesagt. Ne?
Ja.
Und so ist es auch gekommen.
Aber das stimmt
und,
natürlich.
Und ich hab mir dann, nach den ganzen Jahren, habe ich mir ja den Verein ausgesucht, erstmal meinen Heimatverein, aber auch den Verein, wo ich gedacht habe, der Peter Stöger ist mit den Jungs damals in die Euroleague eingezogen. Das ist der Trainer, der komplett fest im Sattel ist. Ne? Weil ich hatte nie die Ambition gehabt, das irgendwann mal zu übernehmen. Also 0,0. Mhm. Ne? Und wie es auch nachher auch gelaufen ist, das macht mich heute auch noch ein bisschen traurig, weil ich eigentlich den Peter sehr, sehr geschätzt habe. Mhm. Es hat nie ein Telefonat gegeben, wo ich auch heute noch sehr, sehr drüber traurig bin, weil ich den Peter unheimlich geschätzt habe. Und ich diese Rolle nie haben wollte.
Ja.
Ja, und das habe ich dann damals auch Armin Fee, der dann nachher in der Verantwortung ist und natürlich auch mit dem Alexander Werde auch immer genauso auch dann auch vorgetragen. Aber natürlich hat mich das mit der ersten Liga, also ihr müsst euch vorstellen, zweite und erste Liga ist nochmal ein Quantensprung.
Ja.
Also zweite Liga, da waren natürlich auch tolle Erfahrungen. Ich habe zweimal das älteste Derby Deutschlands gewonnen mit Greuther Fürth gegen den ersten FC Nürnberg. Ne?
Ja, das glaube ich ist auch viel los.
Ja, das war super, tolle Erfahrung auch. Und ja. Habe dann ja die U19 übernommen, nachdem ich dann in Fürth, das hat nicht mehr funktioniert gehabt. Und dann wollte ich unbedingt auch dann was machen in der U19. Dann wurde ich ja Cheftrainer. Und die Erfahrung, die ich dann da gesammelt habe mit Jonas Hector, das wird der gar nicht selber wissen, aber ich habe das alles aufgesaugt, was ich da gehört habe. Claudio Pizarro, Simon Terode, John Cordoba, den Umgang, den ich da haben durfte mit denen und wie ich mit denen auch kommunizieren durfte, das war halt, da habe ich so viel von mitgenommen und so viel gelernt. Und dann habe ich eben festgestellt, da ich schon als Trainer, auch wenn ich zweite Liga Trainer war, aber ich habe gar nicht so viel Ahnung gehabt.
Mhm. Aber umgekehrt muss man ja trotzdem auch mal was Positives sagen. Du hast ja nicht nur von denen gelernt. Viele haben ja auch von dir in der Zeit profitiert, weil viele durch dich ein Profidebüt machen durften. Ne?
Ja.
Das muss man ja auch mal unterstreichen. Chris Führig.
Ja.
Unter anderem
Gyrassi hat bei mir gespielt, wenn er gesund und
ich weiß noch ans letzte Spiel in der Europa League, da konntest du ja selber nichts für, aber hätte ja noch fast gefehlt, dass du den Teambetreuer aufstellen musstest, ne?
Irgendwann war das zweite Spiel in München bei den Bayern. Und es sind uns alle weggebrochen, die nur wegbrechen und dann hatten wir, Jannes Horn hat auch nicht viel gespielt gehabt, wir hatten Philipp Kusic mit dabei, der U21-Spieler war, Chris Führig war mit dabei, ich glaube Enis Oeim war mit dabei.
Birk Rieser,
der hat ja vorher noch gegen Wolfsburg gespielt gehabt dann auch. Ne?
So für die FC-Fans, so das FC-Bingo, wer hat mal für den FC gespielt?
Ja, und Wahnsinn. Und die haben alle mit dabei. Ich glaube, Birk Rieser ist dann, glaube ich, im Winter weg, aber...
Ja, in die USA oder so?
Ja, genau, irgendwie so. Oder ja. Dänemark, weiß ich nicht. Ne? Aber wir hatten trotzdem eine ganz junge Truppe und dann gegen München, da ist dann irgendwann Kusic rein, Führig hat gespielt, Klünter haben auf die Neuen gesetzt, damit wir vorne Tempo haben.
Ja, halt der auch, ist da, ne? Genau, der war da als Sprinter vorne.
Ja, genau.
Hat gegen Freiburg eine Halbzeit gut geklappt.
Ja. Wobei da auch... Ja, das war verrücktes Spiel.
Ich will jetzt nicht so gehässig sein.
Nee, aber war
ja. Das kriegt man ja, das ist ja so ein Spiel, das werde ich meinen Lebtag ja nicht vergessen.
Ja.
Durch die Führung, durch die Witterung und wie das dann alles gelaufen ist, dann 2 Elfmeter auch noch, ne?
Ja, das Spiel war ja gespielt, wir hatten ja schon gewonnen.
Ja,
genau. Ich stand ja eigentlich 3-2, wir haben das Spiel gewonnen. Jungs haben das gut gemacht, dann gibt es einen Handelfmeter und einen Foulelfmeter in der 94. und in der 98. 4-3 verloren.
Komplett
verrückt. Du warst der größte Depp.
Das war im Rheinland.
Das war also das eine war absolute Monstersaison. Also
aber was ich von München noch erzählen darf, ist einfach so. Bitte. Da habe ich wirklich gedacht, wir kriegen 10.
Also ich habe viele
gedacht. Ich habe da gedacht, das geht komplett in die Hose. Und dann muss man sagen,
1-0 wurde.
Ja, und das war und wir hatten hinten raus noch Chancen gehabt.
Ja, ich weiß.
Und das war also da, die Jungs haben das super gemacht. Chris Führig.
Genau, da habe ich damals schon gedacht, boah, der Führig. Ja,
genau. Und auch Lukas Klünter, das auch gut gemacht. Und das war schon auch ein tolles Erlebnis. Und da habe ich so viel gelernt in dem Jahr. Muss aber auch sagen, dass ich hinten raus nicht mehr gut war. Ja, es gab eine Phase.
Es gab ja eine Phase des Aufbäumens, muss man auch sagen.
Ja,
sagen,
wir
ne?
waren ja ganz nah dran. Wir hatten 4 Punkte also, auf Mainz.
Gladbach geschlagen am Anfang der Rückrunde mit ersten Tor von
Gladbach Tirol. Und HSV. Also und vor der Winterpause auch noch das ganz wichtige genau. Ding gegen Wolfsburg.
Wir gewinnen dann gegen Derby, gegen Bayer Leverkusen auch noch. Wir gewinnen in Leipzig. Ja, wir haben schon noch ein paar Punkte auch geholt. Aber trotzdem sage ich, dass ich glaube, hinten raus.
Cossiello.
Ja, habe ich dann schon auch gespürt, ne, dass der Druck auch das war auch viel.
Hoffenheim war schlimm.
Ja, genau, zum Beispiel. Ne? Und das war, glaube ich, nach dem Leipzig-Spiel. Ja. Und oder nach dem Leverkusen-Spiel.
Auch Leverkusen, ja.
Ja, ja. Und da habe ich dann gemerkt, so dann habe ich dann auch so ein bisschen, auch selber habe ich dann so ein bisschen das Vertrauen verloren, ne? In allem so auch. Und die letzten 4-5 Spiele war ich auch nicht mal gut.
Also glaubst du, es wäre drin gewesen noch? Aber es, ich meine, du hast ja schon einen sehr dicken Rucksack.
Also der Rucksack war riesig. Gehabt,
ne? 3 Punkte aus 15 Spielen oder 14 Spielen, glaube ich. Ja, genau.
Aber wie gesagt, nach dem HSV-Spiel, da war so dieses Momentum so ein bisschen da, wo man gedacht hätte, Terodde schlägt erstens ein. Du holst 3 Siege in Folge. Ich glaube, da waren es nur 3-4 Punkte dann zu dem Zeitpunkt.
Ich glaub,
und dann warst du eine Zeit lang immer so auf dieser Distanz.
Und ich glaube, aber das Leipzig-Spiel danach, glaube ich, da habe ich nochmal Hoffnung gehabt. Und dann kam das kam Heimspiel gegen Mainz. Da spielen wir 2-2 oder 1-1 oder 2-2.
Ja, ich glaube, geführt und spät noch ein Ausgleich oder sowas.
Nee, ich glaube, genau, wir gehen in Führung und dann machen die es. Die gehen in Führung, wir machen das 1-1. Und dann sind wir bei 4 oder 5 Punkten geblieben. Und dann
wurde
es immer enger.
Naja, klar.
Und so, und Hamburg hat dann auf einmal wieder angefangen zu gewinnen und so. Und hatten auch, glaube ich, nochmal einen Trainerwechsel gehabt, die Hamburger. Und das war dann schon schwierig. Aber da muss ich auch sagen, ne? Da hat mir dann auch nachher auch geholfen, dass wir das nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Aber ich habe da so viel mitgenommen, so viel gelernt. Und auch zu sehen, ne, was brauchen denn wirklich unsere Jungs, um dann in der ersten Liga auf Fuß zu fassen. Das war dann so, weil ich da so viel mitgenommen habe. Und da gute Leute um mich herum auch gehabt. Also das war schon trotzdem Nachgang echt eine super Zeit, weil ich auch nochmal viel mitnehmen konnte.
Und vor allen Dingen bist du ja im Verein geblieben, obwohl du ja auch mit abgestiegen
aber
bist.
Aber da gibt es ein schönes Gespräch, was wir gehabt haben. Es ging auch nochmal drunter und drüber und ich glaube, alle haben gedacht, dass ich gehen will. Und dann hat dann irgendwann Alex Heller gesagt, Rute, mal ganz ehrlich, willst du bleiben? Ich sage, ich habe einen Vertrag bei euch. Na klar will ich bleiben. Und es ging erst in die komplett andere Richtung.
Ja.
Habe ich auch gemerkt, auch so, auch wie Armin dann auch dann in dem Gespräch sich verhalten hat und Frank Ehlich und so. Aber
also irgendein Abschied einläuten so ein bisschen.
Ja, so also auf jeden Fall. Ich glaube, die haben auch alle gedacht, dass ich auch gehen will.
Ja.
Es gab auch ein paar Anfragen.
Schon mit Blumenstrauß um die Ecke.
Ja, das nicht. Aber auch da gibt es eine schöne Geschichte. Wir haben Heimspiel gegen München gehabt. Wir verlieren 2-3-1, zur Halbzeit fielen wir 1-0. Und die Leute haben, danach war auch klasse abgestiegen sind, und die Leute haben nach dem Heimspiel applaudiert. Und dann kam der Frank Ehlich zu mir, hat mir den Arm genommen und sagte, Rute, da bist du auch mit für verantwortlich, dass wir nicht hier vom Hofe gejagt werden und dass sie nicht uns die Fans verfolgen zum Parkplatz und uns in den Arsch treten, sondern da hast du auch deinen Anteil dran. Und das fand ich dann schön auch, war eine schöne Geste von Frank Ehlich, und das ist ein bisschen so hängen geblieben. Und genau, und aus dem Gespräch gehen wir eigentlich raus, dass dann auch dann in Werle, glaube ich, war dann auch die treibende Kraft, glaube ich, dass ich dann auch geblieben bin oder bleiben durfte. Auch nach so einem Jahr dann und
hätte ich noch eine Frage gleich mal zu.
Ja.
Also er hat ein gutes Verhältnis.
Alex Werder nicht?
Ja.
Auf jeden Fall.
Er holt ja gerne mal Leute aus Köln nach Stuttgart. Gab's da mal eine Anfrage? Oder wüsste er, was du sagst?
Ja,
kannst du als Alternativ antworten?
Also ich kann sagen auf jeden Fall, dass es immer noch Kontakt gibt, dass wir uns beide zu den Geburtstagen gratulieren. Es war, wie ich dann da war, im Achtelfinale, hat er mich sehr herzlich begrüßt, und ich schätze ihn unheimlich.
Also ja, Gut.
Aber ich schätze ihn einfach unten.
Ja, ist ja gut. Ja, aber jetzt würde mich mal interessieren, jetzt war diese Sache passiert. Der FC ist abgestiegen, du warst nicht mehr Cheftrainer bei den Profis, witzigerweise übernahm dann ja auch eine Verwandtschaft. Ne? So, das muss mir jetzt aber jetzt nicht mal näher drauf eingehen.
Herr Markus?
Der Markus Anfang, genau. Ihr seid Großcousins?
Ja, oder? Genau.
Also irgendwie, ja, genau. Wie auch immer. Ja, ist ja auch egal. Was mich aber jetzt viel mehr interessieren würde, du hast eben gesagt, du bist nachher ein besserer Trainer geworden.
Ja.
Weswegen? Wegen dieser Erfahrung?
Ja.
Die du dann umsetzen konntest für den Jugendbereich.
Genau, die ich auch nur mich probieren konnte. Also ich würde hier heutzutage euch auch jedem Cheftrainer sagen, vielleicht außer Jupp Heynckes, aber ich würde sonst jedem Cheftrainer sagen, dass du nach 3-4 Jahren, ne, vielleicht einfach nochmal ein halbes Jahr dich probieren musst. Also, ne, vielleicht ist es ja so, das ist aber meine Meinung, ne, das würde jedem Trainer gut tun, weil der Fußball entwickelt sich, ne, es gibt immer wieder neue Trends und man kann mal was probieren, Dreierkette, Viererkette, diese Muster, mehr Ballbesitz, weniger Ballbesitz und die sind aber in ihrem Trott drinne. Mhm. Ne, die können ja gar nicht, okay, das habe ich das gesehen und Paris macht es so und kann ich diesen Trend vielleicht mitnehmen und kann ich das ummünzen auf mein Niveau und das konnte ich.
Also einfach keine Weiterentwicklung bei anderen.
Also bestimmt haben die eine Weiterentwicklung.
Ja, aber was man so von außen manchen Trainer vielleicht sagt, die haben nur Schema F und was anderes.
Plan A.
Genau, oder Plan A und was anderes spulen sie nicht ab. Das wird ja auch hier und da.
Ich habe ja gegen Hoffenheim gespielt, du hast eben das Spiel genannt, ich habe gegen Julian Nagelsmann gespielt. Ja. Ich war stolz, ich hatte Plan A und Plan B und der hatte Plan A, B, C, D, E, F und G. Weißt du so, wo ich das Gefühl hatte, immer wenn ich irgendwas angepasst habe, hat der dann wieder zweimal was Neues gemacht. Ich dachte, ach du Scheiße. Ne, so, und da habe ich dann gemerkt, eigentlich, ne, da gibt's noch richtig, richtig gute Trainer. Ne? Ja. Und aber auch der hat sich ja, ne, immer wieder neu erfunden, ne, oder Pep Guardiola, wenn ihr heute die Spiele anschaut, aber der kann das, weil er natürlich mit den Besten arbeitet, der kann sich auch neu erfinden, ne, aber ich sag mal so, die Trainer, zweite Liga-Niveau, unteres Erstliga-Niveau, ne, die müssen sich halt auch immer wieder mal schauen, ist wirklich dieser Weg der richtige, und da würde ich jedem Trainer sagen, mach mal ein halbes Jahr
U19. Das wäre zum Beispiel das, was ich mich manchmal frage, du kannst, bei Spielern kannst du natürlich klar sagen, die haben die Qualität für die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, gerade wenn du eine längere Karriere hast. Aber bei vielen Trainern ist es doch einfach so, die machen teilweise einen überragenden Job über ganz viele Jahre, selbst in der Regionalliga West, Südwest, dritte Liga. Ja. Da weißt du doch gar nicht, sind die vielleicht nicht inhaltlich trotzdem sogar besser als einige Bundesliga-Trainer, sage ich jetzt mal so. Also und sie schaffen es trotzdem irgendwie nicht ganz nach oben zu kommen. Also ich finde das teilweise, das kannst du ja nicht so vergleichen wie bei Spielern, ne, wo du klar sagen kannst, der hat die Qualität bis dahin und bis dahin.
Aber hat der Pep Guardiola auch mal im Interview auch mal gesagt, ne? Also ob er dann wirklich besser ist als alle anderen, weiß er gar nicht, weil er hat immer eine Top-Qualität. Er
stieg bei Barca ein, ne?
Genau, ja. Da wirst du in der Regel auch ganz viele Spiele gewinnen. Ob du jetzt ein guter Trainer bist oder nicht so guter, in der Regel gewinnst du die Spiele, ne? Ja, mit Barca, ja, mit Man City halt, ne? Und da hast du vollkommen recht. Aber trotzdem natürlich, ist halt ja nicht nur inhaltlich, ne? Du musst natürlich auch mit den ganzen Jungs können. Ich habe dann schon auch gemerkt, ist mir schon schwer gefallen, Claudio Pizarro dann zu sagen, du musst jetzt so und so machen.
Der war ja fast älter als du. Ja.
Aber das ist natürlich, da steht einer vor dir und dann denkst du, ey, den habe ich noch gesehen, der war Bayern München, Weltmeisterschaften, also dem jetzt erklären, wie er zu laufen hat, fiel mir dann schon auch schwer. Aber auch das habe ich dann lernen müssen, ne, ja, das zu machen, auch mal zu kritisieren. Ne, ich habe irgendwann immer Sorge gehabt, dass er irgendwann mal in seinem Buch mal reinschreibt, der Rutenbeck, der hat gar keine Ahnung gehabt von irgendwas.
Aber war es zum Glück noch nicht.
Hat auch ein Buch geschrieben, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, aber es ist halt nicht so, dass bei Claudio war dann schon auch, hat ein gewisses Alter auch schon gehabt, ne, und war ja abzusehen, dass er vielleicht auch nicht bleibt. Und dann haben wir auch schon noch geschaut, geht es auch um Loyalität zum Verein, welche Spieler können wir mitnehmen. Aber für ihn ging es auch noch um die Weltmeisterschaft, glaube ich, damals. Und war aber auch einer von den ersten Trainern, den auch mal 90 Minuten mal gar nicht gebracht hat, ne, und das war auch dann bitter.
Bitter war auch, der hatte ja eigentlich einen magischen Moment, der wurde zurückgepfiffen. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja,
natürlich.
Augsburg oder Hannover? Genau, das Ding in der 90. Da hat man zum ersten Mal so groß gemerkt, was der VAR für den FC bedeuten
kann. Da hat das angefangen.
Ne? Genau, im negativen Sinne leider.
Ja, da haben wir ein paar Tage, aber gut, müssen wir heute nicht drüber reden. Also, haben wir lange genug drüber redet. Also, dieses Zurückkommen dann aber in die Jugend, hat dann keiner von den Jungs gesagt, oh, der hat es doch da oben nicht geschafft, oder spürt man da manchmal auch ein bisschen was? So, manchmal sind die ja in dem Alter noch ein bisschen läppsch drauf, man. oder?
Ja, das ist natürlich, was ich natürlich dann mitbringe, aufgrund dessen, dass ich das ja alles erleben durfte, ist natürlich so eine natürliche Autorität. Also die Jungs, ne, die googeln natürlich dann meinen Namen, dann steht dann da, keine Ahnung, wie viel Zweitligaspiele und ein paar Erstligaspiele. Die wissen dann schon auch, mit wem sie da zu tun haben. Und dann hast du natürlich erstmal Ruhe.
Okay, gut. Also das Problem gab es nicht.
Nein. Aber den Schiedsrichter.
Ich kann
mich echt daran erinnern, mein erstes U19-Spiel habe ich erst direkt mal gelb-rot bekommen.
Oh,
ja. So, ich glaube, in Borussia München-Gladbach haben wir da gespielt, oder vielleicht war es auch das zweite Spiel. Und Rutenbeck, so hier nicht. Wir sind hier nicht in der Bundesliga, wir sind hier im Jugendbereich. Bob, gelb, gelb-rot. Wo ich dann gedacht habe, so okay, bist du froh,
dass mir gelb-rot. Oder wer spielt sich jetzt vielleicht mehr auf? Ne?
Ja, und jeder, der mich erkennt, ich glaube, ich bin... null persönlich, null aggressiv. Ich habe ja auch noch ein paar andere rote Karten bekommen, weil ein Papa von außen gerufen hat, ja genau, so müsst ihr die treten, die Kölner. Dann habe ich so geschaut, hat halt die Fresse jetzt, und habe ich rote Karte bekommen.
Ups.
Weil das dann zu laut war und das gehört nicht in Jugendspielen.
Sag ich, inhaltlich war ja alles okay.
Ja, aber was der da erzählt hat, dass er meine Jungs treten soll, ne, das geht gar nicht.
Hätte eigentlich auch rot kriegen müssen.
Ja, ne? Ist ja mal ein Fan, aber, ne?
Okay.
Ne? Oder ein Papa von dem Spieler. Aber dafür habe ich auch eine rote Karte bekommen. Aber ich habe nie eine rote Karte bekommen dafür, dass ich irgendeinen Schiedsrichter persönlich angegangen bin oder so. Ne?
Ja. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch mal über ein paar Spieler reden. Ne? Es ist ja gerade in den letzten Jahren ist ja einiges passiert rund um den FC. Sehr, sehr viele Talente, die so hochkamen. Ich will jetzt auch gar nicht mal so sehr von der ewigen Wunde Florian Wirtz anfangen.
Aber kannst du ruhig.
Gut, dann fange ich davon an. Ich kann mich erinnern, haben uns mal außerhalb von einem Talk getroffen. Ich weiß nicht, wir waren irgendwo auf den Ringen, da wurde, glaube ich, war eine Einweihung von so einem Laden, wo man auch was essen kann, Restaurant oder was. Und da haben wir uns lange unterhalten, da hast du mir sowas von vorgeschwärmt, ja, von Florian Wirtz. Ne? Also Florian Wirtz, der wird es auf jeden Fall schaffen. Ne? Und ich sage, ja, aber auch beim FC. Ne? Da werden wir alles dafür tun und tralala. Ja, ich kann dich hier heute nicht rauslassen, ohne dich danach zu fragen. Hatte der FC eine Chance oder nicht?
Nein. Und ich finde, man muss auch ehrlich sein, der Florian hat das ja auch genauso in Interviews gesagt. Der Florian hat gesagt gehabt, er hat sich entschieden für die entsprechende Perspektive. Und Köln war damals, glaube ich, in der zweiten Liga. Und bei Leverkusen hat Champions League gespielt. So, wie würden wir drei entscheiden?
Ja,
als 17-Jähriger. Oder 16-Jähriger. Wie würden wir entscheiden?
Es wurde ja so ein bisschen viel drumherum erzählt nach dem Motto, okay, die fuhren dann aber auch die ganz große Keller auf, kamen mit Völler und Co. um die Ecke.
War ja auch so.
Während hier dann manche noch nicht mal beim Finale in Dortmund dabei waren, vom Präsidium. Also du kennst ja die ganzen Geschichten drumherum.
Ja, aber das ist ja auch alles, das ist ja dann auch ein bisschen aus... Also ich glaube...
Ich meine, gut, der Sommer hat ja gezeigt, dass die Familie Wirtz ja einen relativ klaren Karriereplan scheinbar für den Sohn vorsieht. Und das passt ja schon so damit rein.
Ja, schau mal, also jetzt habe ich irgendwo ja gelesen gehabt, dass Uli Hoeneß mit dem Papa von Florian auch ganz gut kann.
Ja.
Und er entscheidet sich trotzdem für Man City.
Ja, ja.
Ne? Für Liverpool, Entschuldigung.
Ja, ja.
Aber schaut mal, also wenn man das so weiß, so dann ist es auch nicht so abwegig, dass er für sich eine andere Perspektive
gewählt hat. Das passt schon ins Bild.
Und ich habe Florian, ich war jetzt nicht so eng am Florian, da waren andere Trainer viel, viel enger dran, weil er noch nicht nur U19 war. Aber ich habe Florian als ganz ehrlichen Menschen kennengelernt, in den Dialogen, die wir gehabt haben. Und wenn der sagt, er hat sich für eine andere Perspektive entschieden, damit auch für eine bessere, dann glaube ich dem einfach. Und so war es einfach.
Man hätte sich nur in dem Moment vielleicht gewünscht, du kannst meinetwegen zur Not sogar nach Leverkusen wechseln, aber dann spiel wenigstens ab einmal das Profi-Trikot an oder so eine halbe Saison, dann bleibt so ein bisschen mehr hängen. Was, ne? Also so aus Sicht,
aber man muss,
Dankbarkeit ist natürlich noch ein schwieriges Wort, was so Profibereich angeht. Ne?
Genau, ich finde, ne, also natürlich wünschen wir uns die Jungs, die natürlich sich mit ihrem Club dermaßen identifizieren, das wünschen wir uns alle. Ich kann euch sagen, das hat der Florian aber auch gemacht. Also der Florian hat dann schon auch alles dafür getan, dass der FC in der U17 deutscher Meister geworden ist, und er wollte eigentlich auch gerne wieder deutscher Meister werden. Also das nur dann, glaube ich, gab es da Themen, ne, wo auch dann Leverkusen vielleicht dann auch nochmal gesagt hat, das weiß ich aber nicht, ja, dann machen wir es jetzt. Die Kölner vielleicht auch gesagt haben, besser, wenn du jetzt auch gehst, weil
weil sonst machst du ja irgendeinen Platz zu von einem anderen Jungen.
Ja, also, es wirkt ja relativ gehetzt dann in der kurzen Zeit.
Das wäre ja auch von den, guck mal, von den Kölner Fans. Und wenn alle gewusst hätten, er geht nach Leverkusen, das wäre ja drunter und drüber gegangen. Ja. Und dann für so einen Jungen, glaube ich, wäre es auch nicht richtig gewesen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, so wie der Florian das gemacht hat, und das wird kein Kölner gerne hören, er hat alles richtig gemacht.
Ne, so wie das ist mal eine Zeile.
Ja, so wie er sich entwickelt hat. Ne, so mit einem Zweitliga-Szenario wäre das gar nicht möglich gewesen. Ne, der hat dann schon ganz früh Champions League oder Euroleague gespielt. Und so. Das natürlich, das tut mir ja auch weh. Ja. Also ich durfte ihn nicht trainieren. Ja. Das ist so bitter. Mit so einem Top-Talenten hätte ich gerne auch gearbeitet. Aber wir müssen da auch ehrlich sein. Den Weg, den er gegangen ist, ist aus seiner Perspektive
absolut, ja,
auf klar. gar keinen Fall die falsche gewesen.
Ich habe auch das Fass eigentlich nur aus einem Grund aufgemacht. Eben weil es so ein bisschen so diese Wunde ist und weil da immer wieder mal wieder was kommt, was daran erinnert. Wir hatten ja gerade im Sommer den Fall mit Marvin von der Hitz, ne, der jetzt gegangen ist. Justin von der Hitz, Entschuldigung. Ja, also das sind so Sachen, dann kommt das immer wieder hoch. Egal was irgendwo, wenn irgendwo ein Spieler, der das FC-Trikot mal getragen hat, dann heißt es ja, Mensch, die gehen ja alle bei uns.
Aber ich sag jetzt mal, bei Florian, ne, ist so, der hat immer noch Kontakt zu den Jugendtrainern bei uns. Mhm. Und er redet ja auch davon, dass er bei uns ausgebildet worden ist. Ne? Mhm. Und das ist doch super. Und das musst du eigentlich auch nutzen ohne Ende, auch als 1. FC Köln. Da ist vielleicht das größte deutsche Talent der letzten 40 Jahre oder 30 Jahre, weiß ich nicht. Der sagt, er ist beim 1. FC Köln ausgebildet worden. Und das macht uns auch, sollte uns auch stolz machen als FC. Ne?
Also ein gewisser Stolz ist natürlich schon da, wenn ja, man sagt, weiß, der ist hier 10 Jahre groß geworden.
Ja, und nicht Nachkarten da. Ne? Und wenn ich sage, natürlich, ne, ist das auch aus seiner Sicht, ne, der richtige Weg gewesen. Und für uns aber als FC-Leute, natürlich ärgern wir uns und denken, was hätten wir vielleicht machen können, dass er doch geblieben wäre. Aber man muss auch realistisch bleiben.
Aber von der Hitze, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass der jetzt nach Nürnberg gegangen ist, das haben halt viele nicht verstanden. Also da hat man die auch überlegt, ist da sich rechtzeitig drum gekümmert worden? Und das ist ja immer, das wird ja mal schnell in den Raum geworfen. Wir haben ja alle keine Ahnung. Wir verfolgen die Profimannschaft und die Jugend ehrlicherweise immer nur dann, wenn irgendwas Besonderes passiert. Ja. Und das ist halt in dem Fall gewesen, dass der Junge geht. Wir wussten alle, der ist U17-Weltmeister. Zusammen mit Hashaoui.
Ja.
Und dass er dann gegangen ist, da waren wir ja schon enttäuscht. Wir haben ja auch bei den Tickenphilosophen, FC-Tickenphilosophen, immer wieder drüber diskutiert. Hat der Julian sich auch klar zu geäußert, aber auch viele andere, die natürlich enttäuscht waren, dass natürlich in dem Moment ein Spieler ausgerechnet nach Nürnberg geht, weil mit denen sollten wir eigentlich mithalten können.
Ja. Wir waren auch alle enttäuscht. Ich glaube schon, dass wir auch da früh dran waren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ne, nur weil wir wollen, heißt es ja nicht, dass der Junge das will. Mhm. Ne, und die Perspektive dann vielleicht zu sagen, also jetzt bauen wir es mal anders, vielleicht hat er für sich ja einfach gesehen, dass in Nürnberg er einfach viel mehr Möglichkeiten hat, schneller im Profifußball auf Fuß zu fassen. Mhm. Ja, bei uns waren die Konkurrenz dann letztes Jahr noch ein Kainz, der super erfahren ist, ein Jan Thielmann, der noch nicht so alt ist, auch dann, wenn er schon so lange mit bei uns dabei ist, und wir finden noch in Meiner, wir finden so viele Spieler, die jetzt nicht alle 19 sind oder 18 sind, sondern die auch schon ein bisschen was nachweisen können. Und dann hat einfach der Justin vielleicht für sich entschieden, dass es vielleicht ein Tick einfacher ist, in Nürnberg Fuß zu fassen, als beim 1. FC Köln.
Jetzt würde ich nur fragen.
Ja. Und ich sage ja von unserer Seite, ich glaube schon, dass wir schon auch versucht haben, dass er bleibt. Und ich weiß ja auch, dass da Gespräche stattgefunden haben. Aber schlussendlich entscheiden nicht wir das.
Also der Spieler, ne? Ich glaube, dass du alles gegeben hast, aber zumindest wie vieles außen nach außen drang. Gewisse Äußerungen vom damaligen Trainer haben vielleicht auch nicht dazu beigetragen, dass er sagt, boah, hier werde ich aber gewertschätzt.
Der kleine,
ne?
Justin. Ja.
Der kleine Justin, also wenn man sowas hört, das kann, manche Spieler streifen das ja vielleicht ab und sagen, okay, mal gucken, was der erzählt, der ist in einem halben Jahr eh weg. Ist ja in der Regel auch nicht ganz falsch. Aber andere nehmen das ja schon mit. Und dann, wenn man so aufwiegt, und vielleicht kann das dann so ein... Hat er mal mit dir persönlich auch gesprochen vielleicht?
Also wir waren ganz eng dran und es gab auch Momente, wo wir das Gefühl haben, der bleibt auf jeden Fall. Und wir waren dann eigentlich zum Ende hin auch überrascht, dass er dann geht. Ne? Okay. Und das hat mir auch wehgetan. weil ich ihn gerne auch hier gesehen hätte. Aber vielleicht ist es so, ne, dass das in der Wahrnehmung dann auch bei ihm einen Ausschlag gegeben hat, ne, wenn der Cheftrainer sagt, wie du sagst, der kleine Justin, oder ich kann das nicht bewerten, ich kenne den gar nicht und so. Kann sein, ne?
Wie war generell der Austausch mit dir und dem Gerhard Schuber? Kannst du das mal so sagen?
Also wir hatten, also wir haben natürlich eine Meetingkultur. Egal mal, was so passiert, wir treffen uns. Also ja. Wir, da geht's um Kaderplanung.
Also stetiger Austausch.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also und da waren auch im Vorfeld die Verantwortlichen auch immer hinterher, dass das auch so war. Und ich bin auch da hochgegangen und habe dann meinen Kaffee in der Hand, wie bei Steffen Baumgart und auch jetzt wie beim Lukas. Da gehe ich dahin, spreche mit denen. Ich habe jetzt ein bisschen weniger Zeit, weil ich noch eine Doppelfunktion hier was mache.
Ja, du hast ja auch Schreibtischarbeit, ne?
Genau. Und aber natürlich gab es auch Austausch. Ne? Und aber der Justin, da muss man auch ehrlich sein, hat sich aber auch dann auch so entwickelt, wie es entwickelt hat, auch erst ab der Rückrunde.
Ne, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen.
Ja, in Hinrunde hatten wir auch schon Themen. Ja. Ne, wir haben ihn oft ausgebildet, auch zu Beginn als rechter Außenverteidiger. Die sind in Deutschland rar, hat aber nicht so funktioniert. Und in der Offensive dann hat er dann einfach auch nochmal einen anderen Impact aufs Spiel gehabt und hat eine tolle Entwicklung genommen. Aber wie gesagt, und das, glaube ich, muss klar sein, nur weil wir wollen, heißt das noch lange nicht, dass der Spieler auch will.
Das ist wahrscheinlich auch allgemein jetzt auch ein Problem. Ich glaube, dass diese jungen Spieler ja mittlerweile schon ziemlich genau wissen, was sie wert sind. Und da ist halt der Verein, der ein großer ist, ohne Zweifel, aber trotzdem irgendwo eher das Sprungbrett. Ne? Und,
ja, guck mal, es war ja abzusehen auch für Justin, ne, dass der FC aufsteigt in die Bundesliga. Ne? Ja. Und er macht ja eher einen Schritt zurück. Also ich finde das so grundsätzlich erstmal nicht falsch. Ne? Vielleicht hat er... Aber das behalte
Bleiben mit Laie wäre halt ganz schön.
Ja, aber das, Paket, aber, ne? Ja, aber das behalte ich auch für mich so ein bisschen, weil das ist auch natürlich ein, aber vielleicht, ne, hat er sich auch noch nicht in der ersten Liga gesehen.
Ja, ja.
Und hat gesagt, der Weg über zweite oder dritte Liga, jetzt zweite Liga, ist für ihn ein bisschen einfacher. Und ich finde, das ist in der Selbsteinschätzung eigentlich auch richtig gut.
Ähnliche, also das ist eine gute Selbsteinschätzung. Ja. Wir können ja mal kurz in den aktuellen Kader gehen. Zwei, die waren ja auch bei dir, Emin Kujovic, Neo Telle. Da hätte man sich jetzt schon gewünscht, dass jetzt so ein Zwischenstep kommt, oder? Oder glaubst du, die Regionalliga ist noch okay für die, vom Leistungsniveau?
Nein, da muss ein Zwischenstep auch kommen, definitiv. Und ja, ne, die müssen jetzt den nächsten Schritt machen.
Das wäre jetzt schon im Sommer besser gewesen, oder? Wenn da irgendwie eine Laie sich aufgetan hätte, oder?
Ja, aber auch da natürlich brauchst du auch einen Club, der auch passt natürlich auch, ne? Also können ja niemand sagen, wir wollen leihen und alle heben den Arm und sagen, machen wir. Ne? So einfach ist das nämlich eben auch nicht. Ne? Aber ich glaube, da wird auch bestimmt auch was passieren. Und das ist ja auch so kommuniziert gewesen, ich glaube, mit der Presse, dass man da auch schaut, dass man da was findet.
Ne? Ja, 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 genau. Ne?
Aber natürlich für Emin und auch für Neo muss das der nächste Schritt sein.
So ein bisschen, dann, die sind jetzt so ein bisschen im Stau, habe ich so den Eindruck von außen, oder?
Ja, ich glaube, für die muss das der nächste Schritt sein, dann dritte oder zweite Liga irgendwo. Ja,
denke
ich auch.
Und der Faisal Haschaoui, den du ja natürlich noch beobachtest, ist ja jetzt mittlerweile, spielt er ja U21, wenn er den spielt. Ja. Ich habe jetzt in letzter Zeit...
Er spielt, ja.
Ne? Und wie verfolgst du ihn jetzt? Kriegst du das so mit, was da passiert?
Ja, natürlich. Ne? Also, und er spielt ja jetzt auch gerade. Und aber es zeigt einfach auch, ne, nur weil du deutscher Meister geworden bist, ne, ist das kein Indikator dafür, dass du morgen in der ersten Liga spielen kannst.
Aber der kommt aus Aachen, das ist schon mal ein großer Vorteil.
Woher kommt er?
Der kommt aus Aachen, das ist mein Nachbarort.
Ah, okay. deswegen. Da muss man jetzt, mein erster Verein war auch der SGA.
Ach du Schande, wirklich?
Ja, ich glaube in der F-Jugend. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja. Auf dem alten Aschenplatz dann
auch. 100%.
Ja, du hast ja auch eine bewegte Spielerkarriere hinter dir. Ne? So, du hast auch in Bad Honnef gespielt.
Jahrelang.
Rhein-Brühl.
Bad Honnef war Trainer Heinz Fornig. Einer der ersten deutschen Meister, die wir gehabt haben und tolle Zeit gehabt. Und zu meiner Zeit gab es keine dritte Liga. Das heißt, du hast die erste Liga gehabt, zweite Liga und dann 6, 7 Oberligen in Deutschland, die der Unterbau waren zur zweiten Liga. Und dann hast du dann halt in der Oberliga Nordrhein gegen MSV Duisburg gespielt, gegen Alemannia Aachen gespielt, gegen Zweitvertretungen, gegen Köln Amateure. Ich kann mich an packende Duelle mit Franz Wunderlich erinnern.
Oh Schande.
Aber auch natürlich packende Duelle mit Eddie Sapai.
Ja.
Aber okay. Der Bruder von Hans war bei.
Ja. Und mit Thomas Wagner, ne? Oder?
Nee, der ich hatte nur geguckt, der bei TuS Mayen hast ja auch gespielt.
Ja.
Und da kommt er doch her, oder? Aus der Ecke. Und ich glaube, er hat selber in Mayen auch gespielt.
Deswegen frage ich ja, war denn der ist ja oft hier, ne? Also ja. Hat sich ja hier sozusagen, ist ja mit Thekenphilosoph, ne? Und von daher frage ich einfach mal Mayen. Das ist, das hört sich an, als wenn ihr euch kennen würdet vom Fußballplatz.
Bestimmt.
Ja. Ja, aber gut, du kennst sie natürlich als Sky-Reporter.
Ja, na klar.
Ja, ne, also man hat da schon einiges erlebt als Fußballer, aber es hat dann, glaube ich, für die ganz hohen Weihen nicht gereicht. Dann war der Trainer irgendwann klar.
Ja, relativ schnell auch so. Mit 7, 28 war man Kapitän in Mainz, auch in der Oberliga. Mhm. Und so die rechte Hand vom Erich Klaasen, der war damals der Cheftrainer, hat meine Trainerscheine gemacht und war dann relativ schnell klar, dass ich dann Trainer werden möchte. Dann auch früh, 29, 30 so, hatte ich dann A-Lizenz und habe dann den TuS Mayen als Spielertrainer übernommen. Auch das war eine sehr lehrreiche Zeit. Als Spielertrainer zu arbeiten und dann hat mir wirklich paar erfolgreiche Jahre in Mainz, also Mainz, da war nix, ne? Also da kein großes Budget gehabt, die paar Euros verteilt, die es dann damals gegeben hat.
Wie viel Zeit hast du damals da reingesteckt?
Ja, richtig viel.
Ja?
Ja. Ich glaube auch, dass es nur so geht, ne? Also ja. Ich glaube, ich habe keine Profikarriere gemacht wie andere und war beim Fußballlehrer mit Markus Babbel, mit Christian Ziege, Thorsten Lieberknecht, Heiko Weber, das ist eine ostdeutsche Ikone.
Ja. Ja.
Und mit ganz vielen bekannten Menschen da zu tun gehabt aus dem Profifußball. Aber damals, Frank Wormuth, der Chefausbilder des DFB, hat gesagt, der Rute hat das von der Pike auf gelernt. Ne? Der hat dann schon früh Ansprachen halten müssen. Ich habe schon Videoanalysen gemacht mit dem Windows Media Player.
Ja, sehr schön.
Das ist kein Witz. Wir sind Pokalsieger geworden im Rheinland und meine Prämie war dann gewesen, ich wollte ein Lichtschrankensystem haben für Schnelligkeitsmessung. Und dann habe ich dann anstelle von der kleinen Prämie für die DFB-Pokal erste Hauptrunde gegen VfB Stuttgart, Trainer Matthias Sammer, statt eine Prämie habe ich bekommen, ein Lichtschrankensystem, was ich bis vor kurzem noch bei mir im Keller gehabt habe. Was aber nicht mehr funktioniert. Und da war ich dann 30, das ist also dann schon 23 Jahre her, da habe ich dann schon mit sowas gearbeitet. Ne? Ich hatte meine Videokamera, mit habe ich die Familie aufgenommen, aber auch meine Fußballspiele, da war das, der Klassiker war dann halt, dass dann ein Spieler, der nicht im Kader war, der verletzt war, dann das Spiel filmen musste und dann haben wir Einzelanalysen gemacht mit so ganz schunkligen Bildern.
Das erinnert mich an Fupa, als sie am Anfang die Videokameras aufgestellt haben und man dachte, die verfolgen den Ball, dann war es aber der Linienrichter, der eine Glatze hat, dann hat einer falsch gefilmt. Also so von der Videoqualität war das da ungefähr.
Das war hundertprozentig ähnlich. Und dann habe ich dann an einem Spiel die Dinger geschnitten, wie gesagt, mit dem Windows Media Player und habe dann eine Nachbereitung gemacht.
Also auch noch ITler.
Ja, hundertprozentig.
Ja, und quasi Medienbeauftragter. Auch noch. Ja. Noch die Highlights zusammengeschnitten. Ne?
So da war ich, glaube ich, auch so in der Oberliga, da war ich dann auch federführend. Also da gab es nicht so viele, die das...
Also ne, Mehmet Scholl hätte ich nicht gemocht, ne? Stichwort Laptop-Trainer.
Da bin ich ja nicht so richtig, ne? Ich bin ja da nicht studiert, ne? Ich habe ja keine Sportwissenschaften studiert oder so und ich komme dann schon auch von der Praxis her und viele Oberligaspiele gemacht. Also dann auch damals ja dann dritte Liga Niveau nicht, aber
drittklassig aber auf
jeden Fall. Genau, drittklassig, ne? Genau. Und ich kann mich an tolle Duelle erinnern. Ich habe ja eben ein paar Trikots gesehen. Toni Polster. Wir haben immer in der Sommervorbereitung Heinz Hornig, der Trainer, immer gegen den 1. FC Köln gespielt. André Kubilanski habe ich gespielt, gegen Toni Polster, Stefan Kohn. Also tolle Duelle gehabt.
Ich kann es mir denken, ne? Aber jetzt hast du die Trainerkarriere und die hat sich ja wirklich so entwickelt, dass du mittlerweile so ein bisschen auch so als so ein kleiner Star-Trainer geworden bist im Jugendbereich. Auf jeden Fall hat man da so dieses Gefühl, der ist genau auf dem richtigen Posten. Und trotzdem würde ich mal gerne wissen, was würdest du denn machen, wenn nochmal ein Angebot aus der Bundesliga käme?
Also aus der Bundesliga kam nichts mehr, aber schon aus der dritten und zweiten und auch aus Erstliga-Clubs in Europa.
Okay.
Da kam schon was. Weiß ich nicht. Also es gab dann schon.
Wieso hast du dann Fortuna Düsseldorf abgesagt?
Habe ich nicht. Das war jetzt so ein es gibt aber Clubs, den habe ich dreimal abgesagt.
Okay.
Die gibt's dann schon auch, die sind auch aktuell in der zweiten Liga.
Das sagst du nachher noch.
Ja, ja, dann machen wir da hinten dann.
Ja,
genau.
Ich bin natürlich unbefristet. Ich weiß gar nicht, wie viele deutsche Trainer es gibt, die unbefristet sind.
Das werden nicht viel sein.
Norbert Elgert vielleicht noch?
Ich glaube, er macht gerade mal ein oder zwei Jahresverträge, glaube ich.
Okay, ja, siehst du, also das ist schon eine.
Ja, aber ich glaube, vielleicht bin ich der Einzige, ich weiß es nicht. Mhm. Damals habe ich glaube dem Alex Werle zu verdanken gehabt, der irgendwann gesagt hat, wir müssen in Route unbefristen. Und
der bleibt in Köln, ne?
Ja. Da bin ich auch für dankbar, ne? Das ist dann auch eine hohe Wertschätzung. Auch das ist so eine Sache, ne? Ich tick ja ganz anders, ne? Also wenn du sagst Starttrainer, sehe ich mich auf gar keinen Fall so. Ich bin dankbar dafür, dass ich beim FC das machen darf, was mein Hobby gewesen ist früher, dass ich da mit meiner Familie ernähren kann. Ich kriege mit Sicherheit, habe mit Sicherheit einen guten Vertrag für einen U19-Trainer. Und da bin ich einfach super, sowas von dankbar und da zahle ich auch zurück. Und es muss dann schon auch ein Club kommen, dann auf ein Niveau, der mich komplett nochmal catcht. Ja, und da muss man auch nochmal bestimmt auch mal überlegen, ne, ob das dann der richtige Weg ist. Aber in der Konstellation, wo wir jetzt so sind, auch mit Lukas Berg und mit Thomas Kessler, so wie das gerade auch läuft, sehe ich da, ja, da muss schon viel passieren, um das hier
kurz nach der
zu canceln.
Struber-Entlassung, weil so ein, zwei Tage Schwebezustand. Und da haben wir Namen in den Ring geworfen.
Zwei.
Mach mal so Trainer-Bingo, eigentlich nur zwei. Eigentlich kannst du nur machen, Rutenbeck oder Funkel.
Ja.
Hast du da auch dran gedacht, dass da vielleicht was kommen könnte, ohne jetzt es zu hoffen, aber ist ja irgendwie naheliegend, ne?
Ja. Nee, eigentlich nicht, weil eigentlich...
Wegen Finale etc.?
Nee, auch nicht, sondern eigentlich, weil das auch klar kommuniziert ist.
Okay.
Ne, so.
Okay.
Und ich würde es auch nur dann mal wieder machen, wenn ich helfen kann. Und nicht, wenn von vornherein klar ist, ich muss jetzt mit den Jungs in die Saison gehen. Ne? Aber wenn natürlich dann kurzfristig mal was kommt,
Rute. Ich meine, in dem Fall hättest du geholfen, ne?
Hättest aufsteigen können. Aber du musst auch wissen, was du kannst, ne? Und ich glaube, das, was ich kann, ist mit meinem Team, was ich habe, einen super Staff, versuchen, die Jungs davon zu überzeugen, dass wir einen Weg gehen, damit sie besser werden. Mhm. Ne? Ich sag nicht von vornherein, ich kann sie besser machen, aber ich glaube, ich habe keinen Impulse setzen. Und wenn der Junge dafür bereit ist, besser gemacht zu werden, dann kann ich unterstützen.
Gut, ketzerisch gesprochen, da konnten viele besser werden in den zwei Spielen. Ne?
Ja, aber ich glaube, es ist dann in dem Bereich, weißt du, wenn du Woche für Woche, wenn es dann nur ums Ergebnis geht.
Bei dir geht. Ist mehr ein Prozess.
Ja.
Ne?
Und das hast du auch eben schön formuliert, dass ja schon zu sehen ist, dass ich in der Regel in der Rückrunde mehr Punkte als in der Hinrunde. Und das ist auch so. Ja. Ne? Und es ist manchmal auch anders. Ich hatte einmal einen Jahrgang gehabt mit Jan Thielmann und Tim Lemperle. Da war das nicht so, da haben wir alles gewonnen.
Ja, gut, das ist natürlich das Beste.
Ich glaube, da hat man nach 21 Spielen hat man 6 Gegentore. Jonas Urbeck im Tor, glaube ich. War Jonas schon im Tor? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine super Mannschaft gewesen. Wir werden westdeutscher Meister. Das war ja dann der Grund, wo wir nachher auch in der Youth League waren. Ja. Kam Corona dazwischen und so. Also da haben wir alles gewonnen. Ne? Das gibt's natürlich auch. Aber jetzt zum Beispiel mit diesem Jahr und auch mit dem DFB-Pokalsieg, das war eine Entwicklung, die wir gegangen sind. Ne? Und das kann ich. Mit einem guten Team.
Mit einem guten Team, aber mit einem guten Team heißt natürlich auch mit guten Spielern und manchmal ist man aber auch in der Situation, der 1. FC Köln ist eigentlich nie der David, aber manchmal dann doch wieder, wenn man gegen große Vereine anstinken will, David gegen Goliath, hast du dann schon, wir hatten das bei den Cannizzaro-Brüdern und da hast du eben schon gesagt, ne, heikles Thema, ich spreche es einfach nochmal an, weil das war ja eine Sache, da sind glaube ich nochmal so ein paar Giftpfeile auch zwischen den Reihen hin und her geflogen, oder?
Ja, aber ich bin da auch nicht gut, also ich hatte ein Interview gemacht gehabt und das hat sich da nicht gut gelesen, fand ich. Da habe ich so, das war so ein bisschen aus dem Kontext. Das, was ich gesagt habe bei Cannizzaro, bei den beiden Brüdern, ist einfach, schlussendlich wissen wir nicht die Beweggründe. Ne? Und der Kleine, der geht nach Leverkusen und dann den Großen dann in Köln zu lassen, also gibt's ja auch ein logistisches Thema. Also wenn wir mal ehrlich sind, ne, so genau, was dann der Beweggrund ist, ne, das wissen wir nicht. Das wissen, weiß nur die Familie. Und ich finde auch, wenn wir anfangen, schon dann in den jungen Jahren so die Dinge hart zu hinterfragen, ne, finde ich schon kritisch. Weil schlussendlich sind die Leidtragenden dann nicht der Papa, nicht der FC und Geschäftsführung, sondern die beiden Jungs. Und der eine war 12 oder 13, der eine ist 15.
Das ist 2012.
Ja, ja, da muss man einfach dann auch, die haben sich so entschieden, dann ist es so. Ja. Ne, wir haben sie nicht halten können. Und die Beweggründe kennen aber nur die Familie und da muss man vorsichtig sein. Und dann sollte man das auch schnell beiseite schieben und auch da wieder, wenn es dann einer von den beiden Jungs schaffen sollte, dann im Profifußball zu kommen, was ich mir sehr wünsche, weil ich kenne auch den Papa ganz gut.
Hat ja auch beim FC gespielt.
Genau. War auch ein großes Talent zu seiner Zeit.
Habe ich auch noch gegen gespielt.
Auch schön umgekloppt, ne?
Ja, hundertprozentig. Das war so.
Und gerade bei ehemaligen Mitspielern oder Spielern, die ich meine, Kessler war ja bei dir Profi, ne? Thomas Kessler.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Wie ist da eigentlich jetzt so, weil seitdem er das Sagen hat, also auch, sage ich mal, dann entscheiden darf alles, hat sich da was verändert in der Zusammenarbeit?
Ich finde so, wenn man so spricht von Wertschätzung und so, ist das noch komplett drunter. Also da gibt's eine Vertrauensbasis und ich kenne Kessel jetzt schon so viele Jahre. Der war auch als Trainee ja auch mal im Jugendbereich. Der weiß, wie ich arbeite. Der weiß auch, glaube ich, wo ich am besten aufgehoben bin. Und wir hatten jetzt vor kurzem auch noch einen Austausch gehabt. Das ist schon sehr, sehr eng, glaube ich, ne? Und das gleiche auch mit Lukas Berg. Ne, da keine Ahnung, wie man die Beziehung auch nennen kann. Aber da ist ja schon auch ein paar Jahre dazwischen, aber das war sehr, sehr eng, sehr vertrauensvoll und das ist, glaube ich, eher selten.
Okay.
Ne, ich glaube, ja, genau. Und ich glaube, ne, da geht es auch viel um Loyalität. Da geht es darum, dieses Miteinander. Man kann auch mal kritisch miteinander sprechen, ohne dass der eine dann beleidigt ist. Auch das gehört mit zum Fußball dazu und das ist ein sehr, sehr enges Verhältnis.
Ist dann so generell jetzt, beim FC hat sich ja unfassbar viel verändert jetzt, ne? Also im Profibereich müssen wir nicht drüber reden. Wie viel Wechsel waren es nachher? Transfers, ich weiß nicht, 12,
11. Transferbewegung insgesamt 28.
Ja, das ist ja Irrsinn, ne? Ja. Dann bei den Profis. Aber dann natürlich auch jetzt neuer Vorstand, neue Geschäftsführung, also Sport. Ja, also wir sind mehr oder weniger ein Verein im Wandel. Der Einzige, der immer da war, jetzt in den letzten 8 Jahren, bist du. Wie stellst du das jetzt gerade fest? Auch mit Lukas Kwasniok hast du ja sicher Kontakt. Ne?
Um aber Thomas Kessler halt auch. Ne? Ja. Thomas Kessler ist auch so viele Jahre da und der Lukas Berg halt auch. Ne? Und wir haben im Jugendbereich mit Carsten Kullmann, mit Bene Hamanns, mit Manuel Hartmann, mit Wanky Nessos, die genauso lange da sind. Teilweise noch länger als ich. Das heißt also, wir haben schon da ganz viele Leute, die auch für den FC stehen.
Also ist diese Veränderung gar nicht so groß?
Doch, weil natürlich, klar, sie, also nicht aufgrund,
ja, ne, für deinen Tagesablauf oder dein Workload, wie man so auf Neudeutsch sagt, vielleicht.
Da eben nicht, ne?
Nee, genau.
Genau, also weil die Personen, mit denen ich zu tun habe.
Da ist alles eng und vertraut, wie du ja schon sagtest.
Genau, das ist alles eng.
Der U17-Trainer ist ja auch schon längere Zeit da, wird ja auch hoch geschätzt.
U16, ja, die sind ja, die gehen ja mal 2 Jahre, ja, ne? Aber auch der Vladi Moschenski, der, mit Sicherheit habe ich auch meinen Beitrag geleistet, dass er dann auch beim FC dann auch jetzt mit dabei ist. Mit dem Lucky, mit dem U21-Trainer ist das Verhältnis sehr, sehr eng. Also da ist
echt... Wurde ja auch vor kurzem erst verlängert.
Ja, ne? Das auch noch mal. Eine Manpower, eine Loyalität zu der Sache, zu dem Verein, die ist groß.
Ja. Die ist groß und jetzt möchte ich doch mal trotzdem noch mal wissen, wie du, ich habe eben mal diesen Schreibtischjob erwähnt, den du jetzt noch zusätzlich machst. Wie nennt sich das offiziell als Leiter des Leistungsbereichs?
Ja.
Was hat man sich da vorzustellen? Also ist das, du koordinierst oder?
Ja, also wir haben mit Markus Halfmann natürlich, der auch schon lange dabei ist und da haben wir uns auch alle riesig gefreut in der Akademie, dass er auch NLZ-Leiter geworden ist. Mhm. Also auch da nochmal ein Vertrauter aus unserer Gruppe. Ich bin Unterstützer. Mhm. Natürlich liegt die Hauptverantwortung bei Markus Halfmann und Lukas Berg hat auch noch so seine Augen mit drauf und Ne, aber ich versuche dem Markus so viel wegzunehmen, wie es geht. Da geht es dann, wenn es dann um Neuverpflichtungen geht, ne, wenn ich dann natürlich auch dabei sitze, man kennt mich in Deutschland, dann macht das auch das eine oder andere auch einfacher, dann auch ein Talent zu bekommen. Das ist einfach so.
Ja.
Und,
glaube ich.
Ja, genau. Und aber natürlich auch, da geht es um ein Mitarbeitergespräch mit den Trainern, mit den Staffs. Ich bin am Tisch dabei, wenn es um Vertragssituationen geht, Neuverpflichtungen, Verträge werden verlängert, Kaderplanung. Den Elternabend bei der U16, bei der U17, wo ich ein bisschen was den Eltern mitgeben kann.
Ja.
Ne? Und das ist schon eine ganze Menge. Vieles habe ich aber schon gemacht. Also der Kontakt, den ich damals immer gehabt habe, schon mit den Jugendtrainern, der war immer schon da.
Es muss ja auch eine gewisse Durchlässigkeit da einfach sein, dass alle so ein bisschen gleich ticken und ähnliche Vorgaben haben, oder?
Weiß ich gar nicht, ob die alle gleich ticken müssen. Also ich glaube, ist ja total unspannend für ein Spiel.
Nee, nein, ich meine nicht gleich ticken, sondern so eine gewisse Philosophie, die weitergebracht
wird. Genau, die haben wir ja auch. Ne? Wir haben, ja, wir haben eine Spielidee entwickelt, ne? Wir haben eine gemeinsame Philosophie, wo auch alle, fast alle auch mitgearbeitet haben. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass irgendeiner gekommen ist und gesagt hat, so machen wir das. Das stimmt nämlich nicht. Wir haben damit, wir haben da Leute, die daran gearbeitet haben und für die wir auch alle stehen wollen, ja, mit denen wir uns komplett identifizieren und den Weg gehen wir auch. Aber es ist trotzdem auch dynamisch. Wir ändern, es gibt trotzdem Dinge, die auch mal verändert werden müssen und da ist auch keiner böse, wenn dann mal im Spiel auch mal was anders gemacht worden ist. Das gehört auch mit dazu. Weil in der Trainerausbildung, die uns ja auch wichtig ist, natürlich auch der Trainer auch mal entscheiden muss, Dinge zu machen, die vielleicht auch mal über Grenzen gehen. Und das gehört auch ein bisschen mit dazu. Und dann bin auch ich wieder dann derjenige, der dann sagt, okay, kannst du machen, aber trotzdem denk daran wieder, ne, wir haben eine Idee,
ja,
und aber trotzdem mach auch mal und auch alle andere wieder beruhige, wenn es dann auch mal vielleicht übers Ziel hinaus geschossen wird.
Wir haben eben mit der deutschen Meisterschaft hier begonnen,
ja,
auf die wir alle beim FC sehr stolz sind. Ich denke, auch du hast da stolz empfunden, da gehe ich von aus. Aber ich habe von dir irgendwo mal gelesen und auch eben, das fiel auch in der Vorbesprechung mal so, was habe ich davon, wenn wir keine Leute hochbringen? Ne? Also das ist schön, das ist nett und was auch eben gesagt, dann kriegt man vielleicht auch mal den einen oder anderen besser dazu. Aber am Ende, wenn du dir entscheiden könntest, ich glaube, dann wäre dir lieber, du könntest eine Mannschaft oder kannst du wahrscheinlich sogar eine Mannschaft aufzählen, die es bis in den Profibereich geschafft hat.
Genau, ich glaube, dass natürlich für den Verein mal so einen Titel zu holen schon auch sehr wichtig ist. Ne? Und also der 1. FC haut wirklich viel Geld in den Jugendbereich. Ja? Also wir haben so viele hauptamtliche Mitarbeiter, wir haben ein Internat, da muss auch mal was bei rumkommen. Ne? Mhm. Aber es ist nicht, hat nicht Priorität. Priorität hat ganz klar, und das wird auch gerade von Thomas Kessler dann auch in den Gesprächen auch immer wieder gesagt, wir müssen es schaffen, Spieler oben anzubringen. Das hat Priorität. Ne? Und dann habe ich ja eben erzählt, letztes Jahr war gar nicht so erfolgreich. Wir haben zwar auch einen Titel geholt mit dem Mittelrhein-Pokal, aber der ist halt nicht so groß und nicht unbedingt national, sondern eher regional. Und trotzdem hat man mit Julian Pauli jemanden, der dann aus dieser Gruppe dann auf einmal Stammspieler war in der zweiten Liga.
Ja.
Das haben wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt einen deutschen Meister und wir haben da noch keine Spieler mit dabei, die oben mit dabei sind und da Spielminuten sammeln. Und trotzdem will ich jetzt natürlich nicht tauschen, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir das wieder hinkriegen, dass wir zu unseren Erfolgen dann aber auch die Jungs oben anbringen. Das ist dann schon auch wichtig und hat auch Priorität, weil ansonsten dann nur diese Titel einzufahren und kommt nichts bei rum in der ersten Mannschaft, das ist nicht sinnvoll.
Bestens natürlich beides. Ne?
Und natürlich, was auch zu weit gehört, wenn dann sie sich vielleicht schneller entwickeln oder zumindest die Anfragen da sind, die Transfererlöse, die dann erzielt werden durch ein Urbich, durch ein Downs, die sind ja nicht unwichtig, auch
ja,
für
den Verein. Und das ist ja jetzt passiert, ne?
Genau.
Also wir können natürlich uns alle darüber beschweren, dass der Max Zinkgräfe nicht mehr hier ist und Damon Downs nicht mehr hier ist und Jonas Obeck nicht mehr da ist, aber wir haben natürlich einiges an Millionen reingeholt, ne?
Genau.
Und da ist natürlich die Akademie, ne, da federführend auf jeden Fall, ne? Natürlich brauchst du auch einen Cheftrainer, der die reinschmeißt und natürlich einen Verein, der die Plattform gibt, aber wir haben sie entwickelt, so, dass alle daran geglaubt haben, dass sie bei uns spielen können. Deswegen haben wir Millionen kassiert. Aber jetzt ist der Auftrag ganz klar, natürlich die nächsten
zu finden und zu fördern. Ne? Und da bin ich im Austausch mit dem Lukas halt auch zum Beispiel oder mit dem Trainerteam, natürlich der ersten Mannschaft, mit dem Trainerteam unserer U21, dass wir da dran sind, die nächsten Jungs zu finden.
Hast du schon so einen im Kopf, der es schaffen könnte? Also man hört und liest und sieht nur Gutes von Niang. Ne? Mhm. Gerade Kwasniok hat ihn ja auch proaktiv gelobt, muss man sagen, in der Vorbereitung. Hat er jetzt leider eine Verletzung dazwischen. Ne?
Ja, das war dumm. Ne?
Aber so vom Spielerprofil her ist er ja auch einer, der vielleicht schneller mal in so eine Mannschaft rutschen kann, zumindest über Kurz- und Teilzeiteinsätze, als wie jetzt in der vergangenen Saison so ein Julian Pauli. Ne? Also da ist ja eine gewisse Vakanz da vielleicht auf der Position.
Ja, wir waren einer von den Kandidaten, glaube ich, die in der Zukunft auf jeden Fall auch Thema werden könnten, auf jeden Fall. Ne? Er muss die Verletzungsthematik in den Griff bekommen. Ne? Da arbeitet er aber auch und ist fleißig und dann müssen wir einfach schauen. Dann vielleicht nicht morgen, aber vielleicht dann irgendwann in der Zukunft, dass er dann da auch mal Fuß fassen kann. Aber er ist einer von den Kandidaten. Aber wir haben auch in der U19 und auch in der U17. Da laufen ein paar Jungs rum, ne, denen man das auch zutrauen kann. Aber auch da wieder, weißt du so, ich glaube immer, den wichtigsten Impuls muss von den Jungs dann selber kommen. Ne? Da geht's um Adaptieren, ne? Also den nächsten Schritt zu machen, weißt du, diese Gier bei immer zu haben, ne? Sich zu entwickeln wollen, nicht zu denken schon, ich bin fertig, nur weil ich jetzt einen Profivertrag unterschrieben habe, sondern dann geht es erst los. Ne? Das habe ich auch gesagt nach der Meisterschaft, habe den Jungs gesagt, Jungs, jetzt geht's erst los. Wir haben zwar was gewonnen, das ist schön, aber jetzt, ne, kommen die nächsten Schritte. Und daran scheitern aber auch manche.
Ich habe immer den Eindruck, also vielleicht, ich glaube nicht nur einen Eindruck, oft kann man es ja auch so nachvollziehen, welche, die es in die U21 schaffen, vielleicht aber oben schon mal so ein bisschen andocken, die schaffen es seltener als die, die direkt durchstarten. Weil dieser Zwischenschritt, der ist für viele vielleicht gar kein Zwischenschritt. Vielleicht gedanklich nicht, ne? Weil sie dann denken, ach, jetzt spiele ich doch erst Regionalliga und also ich will jetzt nicht sagen versauern, aber so ein bisschen hat man den Eindruck, dass manche da nicht den nächsten Step machen.
Ich könnte dir komplett das Gegenteil beweisen.
Ja, das ist gut.
Ob mit Damien Downs, ganzes Jahr U21, Ismael Jakobs.
Ja.
Ja. Also da kann ich dir so viele Spieler aufzählen. Jonas Hector.
Ja, okay, Jonas Hector ist aber so halb geschummelt, ne?
Ja, aber war trotzdem immer U21.
Ja, okay, okay.
Also wir finden da unheimlich viele Spieler. Ich glaube, die These passt nicht. Ich glaube, dass du bei all dem, ne, was wir reden über Jugendfußball und was der beste Weg ist, ne, da dürfen wir nie so in dieses Pauschalisieren
kommen. Also, weil es dann immer individuell ist, meinst du?
Komplett.
Also kleines Beispiel.
Komplett. Und ich sag ja, wir treffen auch falsche Entscheidungen.
Ja.
Ne, weil du schiebst ihn ganz früh hoch und es war zu früh.
Vollkommen klar.
Guck dir noch mal die Gladbacher an. Die haben mit 15 Zeit El Maller aussortiert. Und dann, der hat im Meerbusch gespielt. Der war eigentlich, so ihr seht, fast weg. Ne? So, und jetzt nimmt er die halbe...
Vom Profifußball.
Nimmt er die halbe... Ist 19. Ist gerade 19. Der könnte noch bei dir spielen.
Ja.
Ne?
Ja,
jetzt und
nicht mehr, nee, jetzt nicht mehr.
Jetzt, jetzt gerade nicht mehr, ja, aber genau. Bis vor kurzem.
Ja, ja. Aber ich sage, diese Entwicklung. Ich sage dir, das ist auch das, ne, das ist mein Vokabular dann auch in der Kaderplanung, wir müssen aushalten. Ne, und aushalten heißt dann halt auch, Glauben an dem Jungen haben, wenn alle sagen, der wird hier bei uns Profi und dann festhalten. Und dann kann es eine Laie sein, dann kann es die U21 sein, aber nicht zu früh aufgeben. Ne, sondern dranbleiben.
Aber du musst natürlich trotzdem auch bei Jungs sagen, wo du, das reicht nicht. Bei manchen muss ja auch die Notbremse ziehen.
Ja, aber trotzdem ist ja die Erfahrung, da finden wir auch viele Spieler, ob das ein Jan-Aure Bissig oder ein Chris Führig ist, die es dann irgendwann auch geschafft haben. Ne?
Quasi zweiter Bildungsweg.
Ja, aber ich sag halt auch, ne, das wird doch der eine oder andere jetzt auch nicht gerne hören, aber vielleicht haben die es auch genau, weißt du, diesen Impuls benötigt. Nicht? Vielleicht der Chris ist ja erstmal nach Dortmund gegangen, dann in die U21, damit den aufgestiegen aus der Regionalliga, damals in die dritte Liga. Vielleicht hat er genau das auch benötigt. Ne? Diesen Weg auch dann so zu gehen. Deswegen, ne, also den größten Fehler, den man macht, ist, dass man denkt, was ja auch typisch deutsch ein bisschen ist, so eine Struktur, du musst es so und so und so machen. Und ich sag dir, das ist falsch. Sondern ich glaube, es ist bei jedem anders. Und manchmal muss es nochmal zurückgehen, um drei Schritte nach vorne zu gehen. Es muss nach links gehen, nach rechts gehen. Und da musst du gute Entscheidungen treffen bei den Jungs. Und auch eine Entscheidung, die du getroffen hast, zu sagen, zu revidieren. Zu sagen, okay, oh, wir müssen es zurücknehmen. Komm, lassen wir in die U19 spielen. Oder jetzt ist U21. Der Rute wird zwar vielleicht dann nicht deutscher Meister oder DFB-Pokalsieg, aber jetzt ist die U21 genau der richtige Impuls.
Ne? Und da so musst du gute Entscheidungen treffen. Ne? Im richtigen Moment und Bedarf. Ne? Was brauchst du oben? Ne? Wenn du 8 Stürmer da rumfliegen hast.
Deswegen, Niang wäre Bedarf da.
Ja, ne? Aufgrund auch von ein paar Ausfällen, ja, die wir gehabt haben. Aber was ja auch offensichtlich
aber ist. Aber so, ich meine, so rutschen ja ganz viele einfach rein vom Regen in die Traufe. So ist es ja dann. Und dann musst du dich freischwimmen.
Genau. Ne? Und ich sag halt zum Beispiel, ne, jetzt ist mal so einen Schritt weiter gedacht. Ne? Wenn wir deutschlandweit mal gucken, wie viel gute deutsche rechte und linke Außenverteidiger wir haben, könnte ich mir gut vorstellen, wenn du in dem Bereich gut arbeitest, dass er ganz schnell auch dann in die Bundesliga geht oder in die zweite Liga geht, ne? Wenn du gute Außenverteidiger entwickelst. Also auch das sind Themen.
Klingt so, als hättest du ja schon so ein paar im Hinterkopf.
Ja, oder dass wir jetzt mal anfangen, ne? Und damit nochmal, ja, mehr zu beschäftigen, ne? Weil da ist Bedarf.
Aber das wäre jetzt, ja, noch eine Frage, die, ich meine, der DFB, der muss ja auch irgendwoher diese Lehren ziehen. Fragen die dich zum Beispiel oder andere, man muss ja jetzt auch sagen, sehr erfolgreiche Jugendtrainer auch mal proaktiv an und fragen nach, was könnten wir vielleicht adaptieren, generell auch auf die U-Nationalmannschaften bezogen, weil ihr die tägliche Arbeit wirklich mit den Jungs habt, ne?
Also es gibt Trainer, kann ich auch Namen nennen, mit Hanno Balic zum Beispiel, bin ich da im Austausch, wir reden, er redet oder erzählt mir, wie die Lehrgänge gelaufen sind, ich erzähle, ja, ihm von meinen täglichen Abläufen, auch mit Hannes Wolf, wenn wir telefonieren, da gibt es immer einen Austausch mit Hannes, der war VfB Stuttgart Trainer, ich war Trainer in Greuther Fürth, wir haben auch nochmal direkte Duelle gehabt, wir schätzen uns sehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass die fragen, ey Rute, wie müssen wir es machen? Ich glaube, so ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Austausch da.
Ja.
Und die hören dann schon nach, ey Rute, wie macht ihr das? Und wir hatten auch schon mit Nowotny, der bei uns hospitiert hatte, einfach mal bei mir in der U19. Ne? Ja. Also die sind da schon sehr interessiert hinterher. Und ich finde auch, alles, was mit Trainingsmethodik zu tun hat, die haben ja da was Neues entwickelt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das passt auch genau zu dem, wie wir in Köln arbeiten wollen.
Ich darf natürlich eine Frage, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil wenn das ausgestrahlt wird, dann ist nämlich auch die Youth League nicht mehr weit. Ne? Das sollten wir auf jeden Fall, weil wir sind schon ziemlich spät. Aber das wollen wir natürlich noch wissen. Also ihr habt mit einer Mannschaft aus Luxemburg zu tun, ja. RFC Union Luxemburg, müsst erst auswärts antreten,
ja.
22. Oktober. Ja, seid ihr geil drauf?
Also hundertprozentig.
Also da kommen auch viele Kölner mit.
Ja, also ich habe ja die Youth League erleben dürfen, das erste Mal überhaupt in Köln. Ich als Cheftrainer, westdeutscher Meister geworden, gegen Genk.
Ja, das war speziell. Ja,
genau. Und ich bin in Genk, stark. Aber ich bin in Genk gewesen dann. Und dann durften wir da auch am Vormittag trainieren. Bei denen am Trainingsort und dann hatten die alle Spieler dahin gehabt, die in Genk ausgebildet worden sind. Das war krass.
Also Kevin De Bruyne?
Ja, da waren so viele Spieler, aber, die hast du gekannt einfach. Das war wirklich krass. So, und dann, ne, und dann weiß ich noch, wir haben, glaube ich, dienstags gespielt in Köln. Und da gab es einen jungen Kerl, der hat dann am Donnerstag, ist er in der Euroleague eingewechselt worden. Mhm. Der hat gegen uns begonnen und dann am Donnerstag dann, ja, in der Euroleague bei den Profis eingewechselt, ja, worden. Also das Niveau war krass. Wir hatten Jens Kastrop mitgespielt gehabt zum Beispiel, Jonas Obig im Tor. Ich glaube, erstes Spiel verlieren wir 5-2.
Durfte Thielmann nicht auch noch sogar mitspielen?
Nee. Aber war Thema auf jeden Fall.
Genau, okay. Ja. Ja,
5-2 und das zweite Spiel verlieren wir 5-3, aber es war enger. Also das war nicht so klar, wie das Ergebnis ist aus. Das war viel, viel enger. Ne, 4-2 und 5-3, sowas. Oh, aber tolles Erlebnis und das macht mit den Jungs was. Und ich habe auch irgendwo gesagt gehabt, da geht es auch nochmal um Gier. Ich glaube einfach, ne, wenn die Jungs so eine Erfahrung mitnehmen, vielleicht kommen wir eine Runde weiter.
Das wäre toll.
Haben dann den dänischen Meister, der dann vielleicht auch eine Runde weiterkommt, wo es dann kommt, dann nochmal im neuen Jahr auf einem ganz anderen Level, wo du dann vielleicht auf Barcelona kommst oder auf wen auch immer.
Ja, am liebsten Mailand eigentlich. Ne?
Ja, gut, das ist natürlich mal das Schönste, ne? So für FC-Fans halt. Ja, du willst ja generell einen Titel holen. Ich habe gehört, also von wegen Titel sind nicht so wichtig, aber holen willst du so trotzdem.
Ja, aber das ist ja das, was du den Jungs ja, also wir können ja nicht sagen, geht um Mentalität und um Gier.
Und dann sage ich dann den Jungs,
ich will euch nur ausbilden.
Naja. Also du musst den Jungs natürlich auch verkaufen, wenn wir was gewinnen wollen. Ne? Weil das gehört auch in der Ausbildung dazu. Aber ich muss darauf achten natürlich, ne, dass die Ausbildung Priorität hat. Aber zur Ausbildung gehört natürlich auch, eine Gier zu entwickeln, auch Titel einzufahren. Wir konnten mit den 2004ern und den 2005ern, waren wir irgendwann bei 3 Titel unterwegs. Wir DFB-Pokalsieger, Halbfinale Deutsche Meisterschaft und Mittelrhein-Pokal. Wir haben geholt den DFB-Pokal und den Mittelrhein-Pokal und sind im Halbfinale ausgeschieden gegen Mainz 05. Da war dann, hatten wir dann die nochmal den Kassurteil gehabt, dann ist Potochnik raus gewesen, der bei uns in dem Jahr herausragend war.
Ja. Und Viper hat bei denen gespielt.
Ja, ne? Zum Viper, ne?
Oder? Ich ja, genau, ja, genau. Und auch
Bruder. Auch Bruder, ne? Ja, das hat man aber gemerkt.
Aber das dass Spiel, die ganz gut sind.
Ja, aber das Spiel war offen, aber.
Ja, genau. Also Rückspiel müssen wir gewinnen, meiner Meinung nach. Und mit Potochnik hätten wir es auch gewonnen. Ne, ob wir dann Verlängerung, Elfmeterschießen, weiß man nicht, was dann passiert, dann ist es noch eher Würfel, ne? Aber wir hätten mal eine 0 gespielt. Das Rückspiel war
ziemlich 0-0. Auf ein Tor, ehrlicherweise.
Ja, ja, genau. Und, aber die Jungs hatten alle Gier. Also Damien Downs, Fink Gräfe, Tidiane Touré, Ele Bakatukanda, Matti Wagner, da sind ja viele auch schon Profis, ja, ne, von, ne?
Bekannte Namen.
Maiko Wechenbach, Emin Kujovic, Luan Simnitscher, ich spiele in Aue, und Matti Wagner in Aachen. Die hatten alle Gier. Und die wollten eigentlich alle 3 Titel holen.
Ich merke aber auch, dass der Trainer Gier hat.
Ja. Und vor allem, wenn ein großer Gegner kommt, dann müsst ihr eigentlich ins Stadion umziehen, ne?
Ja,
ich denke schon. Ich glaube, da wird Franz Krämer nicht ausreichen.
Ja, ich glaube, wenn wir das Endspiel um die deutsche Meisterschaft gehabt hätten,
Hätten
wir voll gewesen.
Ja, hundertprozentig.
Ja.
Also wäre auch ein schönes Vorspiel gewesen vor dem Endspiel eigentlich. Das wäre krass
gewesen. Ne? Doppelfeier. Ich meine, war sowieso eine Doppelfeier, war einfach großartig. Ja, jetzt haben wir im Prinzip mit der deutschen Meisterschaft angefangen mit einem Titel. Und damit hören wir jetzt auch so langsam aber sicher auf. Ich habe festgestellt, dass wir wollten eine Stunde machen. Ich glaube, wir sind bei 80 Minuten. Aber das ist so. Eigentlich können wir die 10 Minuten auch noch dranhängen und haben ein Fußballspiel. Ja, damit haben wir dir auf jeden Fall zu danken. Das hat riesengroßen Spaß gemacht. Das war was ganz anderes, vor allen Dingen, weil wir trotz alledem, dass wir sehr auf die Profimannschaft fokussiert sind, natürlich immer ein Auge dahin werfen sollten. Und wir werden das jetzt sicher noch häufiger tun. Also darfst gerne wiederkommen. Und ja, würde mich freuen, wenn das nochmal klappt.
Das werde ich auch machen.
Ja. Wunderbar.
Alles super. Klar. Danke euch.
Spaß gemacht. Dankeschön.
Damit danke ich mich.
Dankeschön.
Gute, danke dir. Dir auch ein schönes Dankeschön. Und euch fürs Durchhalten und Gucken. Immer schön teilen, abonnieren, alles machen, was man tun sollte im Internet.
Ja.
Bewerten. Ich vergesse das immer, aber er vergisst es nicht. Und jetzt sage ich wirklich tschüss. Matjo, ciao.
Ciao.
Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.